euch. Ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Und über diesem vorletzten Sonntag im Kirchenjahr steht ein besonderes Wort. Dort heißt es, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ein etwas düsteres Wort vielleicht auch für uns, aber dieses Wort ist nicht nur über dieser Woche oder als Wochenspruch, sondern ist auch im Grunde das Thema dieses Gottesdienstes. Und es ist ja auch Teil unseres Glaubensbekenntnisses, das wir nachher auch sprechen. Christus wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Nächste Woche haben wir Ewigkeitssonntag, am Mittwoch Buß- und Bettag, und in dieser Reihe geht es, dass wir bedenken sollen, dass wir sterben müssen und dass der Herr einmal wiederkommt. Und so wollen wir diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, einiges ist auch heute wieder abzukündigen, Gutes und Trauriges. Und dann haben wir noch Informationen, und die wollte ich jetzt insgesamt gerne an den Anfang dieses Gottesdienstes nehmen. Und das Folgendes. Mit der heutigen Kollekte wollen wir die Organisation Ärzte ohne Grenzen unterstützen. Sie machen sehr, sehr gute Arbeit jetzt in Syrien, in Afrika, also überall. Und sie schreiben auch, diese Ärzte ohne Grenzen, dass gerade durch die Corona-Pandemie auch so vieles an Versorgung, an Nahrung, aber auch an medizinischer Versorgung ungemein schwerer geworden ist. Und es sind Ärzte, die ehrenamtlich arbeiten, es sind Pflegekräfte dabei, die ehrenamtlich arbeiten. Meine Frau und ich, wir haben Ärzte auch mal kennengelernt selber, als wir in Zaire waren, als wir in Kenia waren. Und es ist eine beeindruckende Arbeit, und die möchte ich Ihnen auch persönlich sehr ans Herz legen, zu unterstützen. Dann im Messingbehälter draußen, und die Kollekte wird im Korb eingesammelt vorne. Ne? Im Messingbehälter wird die Kinder- und Jugendarbeit kann gefördert werden, da kann man eine Kollekte einlegen. Nächsten Sonntag, am Ewigkeitssonntag, finden zwei Gottesdienste statt. Es ist ja eine sehr gute Tradition, dass noch einmal die Verstorbenen des Jahres bei Namen genannt werden und mit Gebet ihrer auch gedacht wird, eine Kerze noch entzündet wird. Und da kommen doch die Angehörigen gerne dazu. Und auch wegen unserer besonderen Situation hat unsere Pastorin Susanne Kempermann gedacht, dass man da zwei Gottesdienste anbieten sollte, damit das auch so geordnet nach unseren Hygieneregeln laufen kann. Der eine Gottesdienst um 9.30 Uhr, der andere um 11 Uhr. Es war gebeten worden, dass sich die Angehörigen auch im Gemeindebüro melden, damit man weiß, wer dann auch verlesen wird jeweils im Gottesdienst. Und am Ewigkeitssonntag spielt um 14 Uhr der Posaunenchor auf dem Friedhof. Eine Information, die nicht so schön ist, das ist der Seniorennachmittag, dass der im November nun leider nicht stattfindet, und auch das gemeinsame Essen findet leider nicht statt. Das sind so die Einschränkungen, die wir in Kauf nehmen müssen. Und dann sind verstorben bei uns und auch zur letzten Ruhe geleitet worden Marius Preetz im jungen Alter von 29 Jahren und Hans-Peter Eggers im Alter von 88 Jahren. So ein Unterschied, 60 Jahre Unterschied, und wir wissen nicht, warum. Und wir wollen beten und für diese Verstorbenen, die Angehörigen, noch einmal an sie denken. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen können und auch derer gedenken können, die jetzt in Trauer sind, die sich auch nach dem Warum gerade eines so jungen Lebens fragen, Herr. Und wir sind da ratlos, aber bei dir ist die Antwort. Herr, wir befehlen dir die Angehörigen in deine Hände, dass du sie tröstest, dass du ihnen Menschen an die Seite stellst, die ihnen auch Trost und Hilfe sind in dieser schweren Zeit. Und Herr, wir bitten dich für sie, dass aus ihrer Trauer Dankbarkeit wird. Ein gutes Erinnern wird an die Verstorbenen. Herr, segne die Angehörigen, umgib sie mit deinem Frieden. Und auch für die beiden Leben, die beendet sind, wollen wir dir danken, Herr. Auch wenn das eine Leben mit 29 Jahren nur sehr kurz gewesen ist, so ist es doch ein Leben gewesen, ein volles Leben. Und wir danken dir, dass du Leben stiftest, Leben schenkst. Aber unsere Zeit ist in deinen Händen. Und das sollten wir auch bedenken. Und wir wünschen und hoffen, dass sie beide, Marius Breetz und auch Hans-Peter Eggers, nun in deinem Frieden ruhen. Erbarme dich. Amen.
Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir beginnen ab heute mit einer neuen Aktion für die Orgel. Wie allseits bekannt ist, ist unsere Orgel ja stark reparaturbedürftig. Und die Reparatur bzw. die Arbeiten kosten insgesamt 24.000 Euro. Die Hälfte davon haben wir schon zusammen durch eigene Mittel, Zuschüsse, Spenden und Kollekten. Wir brauchen noch 12.000 Euro, bis wir die Arbeiten in Auftrag geben können. Und wir haben uns überlegt, dass wir gegen eine Spende von 10 bis 50 Euro, gestaffelt, je nach Größe der Pfeife, sogenannte Orgelpatenschaften vergeben. Das heißt, man erwirbt durch die Spende die Patenschaft für einen Ton eines Registers. Wer das genauer wissen will, das erkläre ich dann hinterher. Und man geht keine Verpflichtung ein, das ist ganz wichtig, aber man kriegt dann dafür eine Urkunde mit Namen und unterschrieben von Peter Clausen. Vielleicht noch ein Wort dazu, welche Mängel an der Orgel im Moment sind. Dazu gehört Schimmel. Ein ganzes Register ist kaputt, was sich leider bei Beerdigung sehr stark auswirkt, weil ich da nicht leise spielen kann. Die Elektrik ist kaputt und es muss eine Reinigung kommen und eine Stimmung. Und wir freuen uns sehr, wenn sich möglichst viele an dieser Aktion auch beteiligen, dass wir die Arbeiten bald in Auftrag geben können. Ich bin nachher nach dem Gottesdienst entweder hinten oder auf der Empore und würde mich freuen, wenn wir schon die ersten Patenschaften vergeben können. Vielen Dank.
Ja, ist doch toll, wenn man hier sonntags sitzt und dann sagen kann, das war mein Ton. Habt ihr den gerade eben gehört? Das war meine Pfeife. Und wenn die jetzt nicht heil wäre, dann würde das Ganze überhaupt nicht klingen. Und ich denke, Harriet spielt also jedem auch mal seinen Ton vor, je nachdem was ist. Es gibt auch noch so ein paar Bilder. Wir haben noch von der letzten Reinigung einige Fotos. Man glaubt gar nicht, was in so einer Orgel alles drin ist. Also eine tolle Aktion, kann ich euch nur ans Herz legen, dabei zu sein. Ich möchte ein etwas anderes vorstellen. Wir leben in einer Zeit, wo Weihnachten ja irgendwie, wir müssen auf keinen Weihnachtsmarkt, wir müssen nicht irgendwo in Punschwald, wir müssen all die Dinge nicht. Also haben eigentlich gar nichts, was man sonst so atmosphärisch immer so macht, weil all diese Veranstaltungen ausfallen. Und trotzdem ist Weihnachten. Und ich habe so gemerkt, wenn alles ringsherum wegfällt, dann werden wir konzentriert auf das, was in der Mitte ist. Auch weil die Weihnachtsgottesdienste ja nicht so stattfinden werden, vermute ich, wie wir das gewohnt sind, also mit 500 Leuten hier drin oder 400 oder so, das geht alles nicht, also ist alles anders. Aber weil wir es toll finden, miteinander ein bisschen sich auszurichten, mal so einen Punkt zu haben, wo man hinkommen kann, hier in die Kirche, ein Augenblick zur Ruhe kommt, ein bisschen weihnachtliche Atmosphäre mit einer Andacht zu kriegen, aufzutanken und dann wieder rauszugehen. Das finden wir einfach klasse. Es gibt jetzt in ganz Deutschland so eine Aktion, die heißt 24 Mal Weihnachten neu erleben. Wir werden die Adventssonntage auch entsprechend gestalten mit wirklich peppigen Themen, die alle natürlich mit Weihnachten zu tun haben. Was wir vorhaben, ist hier vom 1. Dezember bis zum 23. jeden Tag um 19 Uhr hier in der Kirche eine Andacht anzubieten. Das machen wir zusammen mit der FEG. Die sind auch dabei. Wir machen es allerdings hier, weil wir den größeren Raum haben und weil man denn nicht immer gucken muss, wo ist das jetzt. Also jeden Tag 19 Uhr ab 1. Dezember hier in der Kirche eine Andacht. Ungefähr eine halbe Stunde, vielleicht bis 40 Minuten. Länger ist es nicht. Also es gibt dann eine Andacht, eine Geschichte ein bisschen Musik und es gibt natürlich auch Dekorationen, die so ein bisschen die weihnachtliche Atmosphäre mit hineinnehmen in diese Kirche. Und 21 Termine sind ganz schön viel. Und es gibt schon einige, die gesagt haben, ich bin dabei, ich habe Lust und wir brauchen eigentlich drei verschiedene Aufgabenbereiche. Jemand, der sich darum kümmert. Das erste wäre jemand, der sagt, ich mache die Andacht. Die Andachten gibt's von uns, beziehungsweise die haben wir schon. Die sind auch in dieser Aktion in einem Buch drin, wirklich tolle Dinger. Man muss also sich sie nicht selber ausdenken. Dann brauchen wir jemand, der ein bisschen Musik macht. Wenn wir Musik haben, ist toll. Wenn wir keine haben, dann haben wir vielleicht irgendwas auf dem Telefon drauf und das können wir vorspielen. Aber wenn jemand einfach sagt, Mensch, ich spiele dann ein Lied oder zwei vor, dann ist das ganz toll. Und wir brauchen jemanden, der die Deko auch aufbaut. Wir können die nicht drei Wochen hier drin in der Kirche stehen lassen, sondern die muss dann immer hingestellt werden und die Kerzen müssen angezündet werden und nachher auch wieder weggestellt werden, damit das für andere Sachen dann auch nutzbar ist. Ich habe hier eine Liste, die lege ich nach hinten aus und freue mich über noch mehr Leute. Es sind schon einige, die sich eingetragen haben und wir hoffen einfach, dass noch mehr Leute sagen, Mensch, ich bin dabei, ich übernehme den Dienst an den und den Abenden. Das ist so ein bisschen ein Hoffnungszettel für uns, dass wir sagen, das kriegen wir hin. Das 21 Abendtermine, das kriegen wir hin, wir verteilen das auf viele und dann wird das Ganze, und ich glaube, das ist wirklich wohltuend. Vielleicht gehen wir auch mal da raus ins Zelt, wenn das trockener Frost ist oder wie auch immer, wo wir dann auch mal vielleicht was miteinander singen. Das muss man von Mal zu Mal sehen. Aber was steht, sind die Termine und wir werden das auch noch im Ort bekannt machen, dass jeder, der sagt um 10 vor 7, ach Mensch, ich habe mal richtig Lust, mal zur Ruhe zu kommen, ich gehe mal eben in die Kirche. Man weiß, da ist immer um 19 Uhr, ist da immer ein bisschen was. Und es lohnt sich wirklich, lade ich euch ein, vor allen Dingen auch hier noch mitzumachen. Guckt euch das einfach mal an, sprecht uns an, wenn ihr noch Fragen habt und sagt, Mensch, ich weiß gar nicht, ich würde gerne, was auf mich zukommt, dann können wir noch wesentlich mehr erzählen. Oder hast du noch irgendwie eine, das ist, glaube ich, so viel ist da mehr gar nicht, ne? Das ist praktisch so das Logo dafür, das taucht dann immer noch mal wieder auf. So, ich hoffe, habe ich was vergessen? Ja. Das hört man nicht, du musst zu mir kommen oder ich zu dir.
Ihr dürft ein Mikrofon nutzen.
Ja.
Also wir machen es so, dass das wie so ein offener Adventskalender ist. Also jedes Mal gibt es auch etwas Nettes zum Mitnehmen. Also wir machen jedes Mal eine kleine Tür auf und da ist ja meistens Naschi drin. Bei uns ist was anderes drin. Lasst euch überraschen.
Für jüngere Leute, es gibt Giveaways.
Ein Songsänger ist Charles Aznavour. Er war Armenier und seine Mutter ist 1915 bei dem Völkermord der Armenier geflohen, aus dem Land geflohen. Und in diesem Völkermord, der von der Türkei ja nicht anerkannt wird als Genozid, aber unser Bundestag hat ja, ich glaube, vor 2 Jahren das auch beschlossen, weil Deutschland da auch eine Verantwortung drin hatte. Kaiser Wilhelm II., wir waren im Zweiten Weltkrieg, der hat gewusst, dass die Türkei die Armenier, das sind ja Christen, vertreiben, ausrotten wollte. Er hat davon gewusst und hat aber gedacht, wenn er jetzt dagegen angeht, das könnte Nachteile für Deutschland haben im Ersten Weltkrieg. Und so hat er mit den Türken kollaboriert und nichts dagegen getan, dass die Schätzungen gehen zwischen 300.000 und 1,5 Millionen Menschen, die dort umgekommen sind. Und dieser Charles Aznavour ist eben ein Kind solch einer Flüchtlingsfrau und er ist vor 2 Jahren gestorben und hat dieses in sich getragen über sein langes Leben von 94 Jahren. Und er hat in den 60er, 70er Jahren, aus der Zeit stammt das Lied, hat er ein Chanson gemacht, die Kinder des Krieges. Und ich möchte diesen Text jetzt lesen und dann im Anschluss darauf antworten mit dem Psalm 46. Alle Kinder des Krieges waren nie richtig Kind, sondern alt wie die Steine, Blut und Eisen es sind. Nach der Mutter in Tränen griff zuerst ihre Hand. Märchen hörten sie keine, denn die Welt stand im Brand. Alle Kinder des Krieges waren nie richtig Kind, und das Schlaflied sang ihnen in Ruinen der Wind. Jedes hat nur an Schatten seine Zähnchen gewetzt, und die Friedhöfe hatten ihren Spielplatz ersetzt. Diese Kinder erfuhren, dass nichts galt und nichts blieb, als im Antlitz die Spuren, wie der Hunger sie schrieb. Um die Liebe betrogen, für ihr Alter zu alt, von der Sorge erzogen, ohne Heim, ohne Halt. Man hat Kinder des Krieges selten singen gehört, denn zu oft hatten Schreie ihren Singsang gestört. Und sie hatten geschwiegen, doch bald eines durchschaut, dass Erwachsene die Lügen leider niemand verhaut. Diese Kinder des Krieges, sie verlernten das Spiel, denn zu groß waren die Augen und sie sahen so viel. Was die Großen versprachen, trübte nicht mehr den Blick, denn die Großen, sie brachen ihrem Lenz das Genick. So ein Kind ohne Kindheit, das begriff mit der Zeit, du musst immer nur geben und bekommst dafür Leid. Und dann lernte es eben ganz im Stillen für sich, nur von Hoffnung zu leben, so wie du, so wie ich. Die einst lebten im Elend, sind einander so gleich, arm an großen Gefühlen, an Träumen so reich. Nach dem Licht auf der Suche, das man heimlich noch scheut, die als Kind Krieg erlebten, bleiben Kinder bis heut. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes feindlustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen, das Erdreich muss vergehen, wenn Gott sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakob ist unser Schutz, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der die Kriege steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkenne, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir auch an diesem Sonntag wieder in Frieden und in Freiheit einen Gottesdienst feiern können. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist, so wie du es verheißen hast, dort zu sein, wo Menschen in deinem Namen zusammen sind. Und wir denken an die Menschen, die weltweit Not leiden, weil sie unterdrückt werden, weil sie verfolgt werden um ihres Glaubens, weil sie aus wirtschaftlichen Gründen stören und vertrieben werden. Wir denken an die Menschen, die unter Krieg und Terror leiden, an die, die auf der Flucht sind, die nicht wissen, wo sie heute ihr Haupt hinlegen sollen oder die unter ganz prekären Verhältnissen in Flüchtlingslagern leben. Herr, wir denken auch an die Menschen, die unter der Corona-Pandemie besonders leiden. Unter der Krankheit, aber darunter auch, dass die Versorgung mit Nahrung, mit Medizin nicht so sein kann, wie es sinnvoll wäre. Herr, wir bitten um dein Erbarmen. Herr, erbarme dich. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Dann nehmen Sie wieder Platz. Dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Und an dieses Bild haben wir hier in Hornlockstedt gedacht, als im Jahr 2001 die Twin Towers in den USA zerstört wurden durch einen touristischen Akt. Und da kam Elke Hutz zu mir ins Rathaus und sagte, Rüdiger, wir sollten hier im Rathaus im Eingangsbereich eine Gedenkstelle machen, wo wir dieses Anschlages gedenken, weil der die ganze Welt betrifft. Und haben wir im Eingangsbereich, das hat kann Elke ja so schön, hat sie einen schönen Tisch bereitet, und da haben wir den Text dieses Liedes dann auch dazu genommen, dass die Leute diesen Text auch lesen konnten. Und den hören wir jetzt. Karin, beginn. Es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt. Er hält sein Versprechen. Es mag sein, dass Trug und List eine Weile Meister ist. Wie Gott will, sind Gottes Gaben. Rechte nicht um mein und dein. Manches Glück ist nur zum Schein. Lass es Weile haben. Es mag sein, dass Frevel siegt, wo der Fromme niederliegt. Doch nach jedem Unterliegen wirst du den Gerechten sehen, lebend aus dem Feuer gehen, neue Kräfte kriegen. Es mag sein, die Welt ist alt, Missetat und Missgestalt sind darin gemeine Gaben. Schau dir's an und stehe fest. Nur wer sich nicht schrecken lässt, wird die Krone tragen. Es mag sein, so soll es sein. Fass ein Herz und gib dich drein. Angst und Sorge wird's nicht wenden. Streite. Du gewinnst den Streit. deine Zeit und alle Zeit liegt in Gottes Händen. Amen. Der heutige Predigttext ist eine Geschichte. Eine Geschichte, die Jesus einst seinen Jüngern erzählte. Sie handelt von dem Verwalter eines Gutes. Und weil dieser anscheinend nicht im Sinne seines Herrn, sondern ungerecht, betrügerisch handelt, soll er entlassen werden. Und an dem Verwalter, so Jesus, sollen wir uns ein Beispiel nehmen. Beispielhaft ist also nicht der Gutsherr, sondern der ungerechte, der betrügerische Verwalter. Und das ist schon merkwürdig. Doch hören wir einmal die Geschichte, so wie Jesus sie erzählte, wie sie uns überliefert ist. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, der ihn betrog. Als er davon hörte, ließ er ihn rufen und stellte ihn zur Rede: Was muss ich von dir hören? Lege die Abrechnung vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da sagte der Mann: Was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Stelle wegnimmt? Für schwere Arbeit bin ich zu schwach. Und zum Betteln, da schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde. Ich muss mir Freunde verschaffen, die mich aufnehmen, wenn ich hier entlassen werde. So rief er nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den ersten: Was schuldest du meinem Herrn? 100 Fässer Olivenöl, war die Antwort. Hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter, setz dich hin und schreibe 50. Einen anderen fragt er: Wie steht es bei dir? Wie viel Schulden hast du? 100 Sack Weizen, war die Antwort. Hier ist dein Schuldschein, schreib 80 darauf. Jesus lobte den betrügerischen Verwalter, weil er klug war, denn die Menschen dieser Welt sind viel klüger im Umgang mit ihresgleichen als die Menschen des Lichtes. Ich sage euch, fügte Jesus hinzu, nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch dafür eine Wohnung bei Gott verschaffen. Was für eine Geschichte. Dazu noch im Neuen Testament. Sollen wir mit einem gespaltenen Bewusstsein leben? Auf der einen Seite fromm und redlich als Christen, auf der anderen Seite im Alltag dagegen auch schon mal ungerecht und betrügerisch? In der Geschichte wird uns ein Verwalter vorgestellt, dessen Herr ihm freie Hand lässt in allem, was zu tun ist. Wahrscheinlich lebt der Gutsherr nicht vor Ort. Und zu den Aufgaben des Verwalters gehört es, im Namen seines Herrn Äcker, Weinberge und andere Ländereien zu verpachten und dafür zu sorgen, dass die Pacht auch gezahlt wird. Gezahlt wurde damals nicht unbedingt in Geld, sondern eher in Naturalien, also Olivenöl, Weizen oder was sonst noch in den Ländereien wuchs. Irgendwie bekommt sein Chef mit, dass der Verwalter nicht in seinem Sinne wirtschaftet. Vielleicht wurde ihm zugetragen, dass er, wie man so sagt, auf zu großem Fuße lebt. Die Menschen in seinem Umfeld könnten neidisch auf seinen Lebensstil geworden sein. Vielleicht fragt sie sich, wie sich ein Angestellter solch ein aufwendiges Leben leisten könne. Wie auch immer, der Gutsherr wird argwöhnisch. Das Vertrauensverhältnis zu seinem Verwalter ist gestört, deshalb kündigt er ihm. Dabei ist der Arbeitgeber noch so anständig, dass er ihn nicht fristlos entlässt, sondern eine Kündigungsfrist ihm gewährt. Und dadurch bekommt der Verwalter die Möglichkeit zu überlegen, wie er auf die Kündigung reagieren kann. Ein Einspruch gegen die Kündigung scheint er gar nicht erst in Betracht zu ziehen. Sein Fehlverhalten war ihm offensichtlich klar. Aber statt in Panik zu geraten, behält er einen klaren Kopf. Er überlegt sich, dass er für schwere Arbeit nicht geeignet ist. Was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Stelle wegnimmt? Für schwere Arbeit bin ich zu schwach. Und zu betteln schäme ich mich. Irgendwie muss er nun sehen, wie es nach seiner Entlassung bestmöglich für ihn weitergehen kann. Da hat er einen genialen Einfall. Da ihm sein Chef nicht fristlos gekündigt hat, hat er noch Zeit, bis zum Ende seiner Tätigkeit etwas zu unternehmen. Er weiß, dass bis dahin seine Unterschrift immer noch rechtsgültig ist. Die Zeit bis zur Kündigung heißt es auszunutzen für ihn. Er überlegt sich, die Pächter, die demnächst wieder ihre Pachtschulden abliefern müssen, zu sich zu bitten. Zu ihrem Vorteil will er die Verträge manipulieren, die Abgaben ermäßigen und sich so diese Leute zu Freunden machen. Auf diese Weise dürften die Pächter ihm nach seiner Entlassung zugewandt bleiben. In seinen Gedanken geht er davon aus, dass sie ihm sogar ein Dach über dem Kopf geben würden, wenn er nicht mehr weiß, wo er später einmal hin soll. Er handelt nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere, um seine Zukunft wenigstens einigermaßen abzusichern. Und so macht er es dann auch. Er ruft die Schuldner seines Herrn zu sich, und alleine das ist schon ein Aspekt, der zu dem Pächter passt, zu seiner Klugheit. Indem er nämlich die Leute zu sich bestellt, dokumentiert er ihnen gegenüber, dass er immer noch die Vollmacht hat, für seinen Chef zu handeln. Und wahrscheinlich haben die Pächter auch noch nichts von seiner Entlassung gehört. Jetzt wird verhandelt. Was bist du meinem Herrn schuldig? Fragt der Verwalter. Und das ist eher eine rhetorische Frage, da er ja die Schuldenkonten seiner Kunden kennt. Aber diese Frage führt den Pächtern noch einmal selber ihre eigenen Schulden vor Augen. Schulden, die sie am liebsten los wären. Auch legitimiert ihn diese Frage wiederum als den vom Gutsherrn autorisierten Verwalter. Und so antworten die Pächter auch ohne Arg. Der erste spricht von 100 Fässern Olivenöl. In seiner Schuldurkunde werden daraus dann 50. 50 werden gestrichen. Die Schuld wird halbiert. Ein anderer äußert, er schulde dem Gutsherrn 100 Sack Weizen. Ihm erlässt der Verwalter 20 Sack. Und so geht es in einem fort. Die Schuldner dürften alle hocherfreut und dankbar zurück nach Hause gekehrt sein mit den besten Gedanken über den Verwalter. Dieser ist doch viel besser als sein Ruf. Jesus lobte den Verwalter. Lobte er ihn, weil dieser für seinen Herrn schlecht gewirtschaftet und ihn um sein Vermögen gebracht hat? Sicher nicht. Lobt er ihn, weil er Betrug gut findet? Sicher auch nicht. Denn Jesus bezeichnet den Verwalter ausdrücklich als betrügerisch. Betrug und Manipulation soll den Lebensstil seiner Jünger nicht prägen. Bereicherung um jeden Preis passt nicht zur Botschaft Jesu. Im Gegenteil, Jesus will uns von falschen Bindungen an Geld und Gut befreien. Nicht, weil der Verwalter betrogen hat, lobt ihn Jesus, sondern weil er klug gehandelt hat. Darauf weist er hin mit seinen Worten, die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Von dieser Klugheit sollen wir lernen. Und worin bestand diese Klugheit denn nun? Zum einen darin, dass der Verwalter den Ernst seiner Lage erkannt hat. Seine Entlassung war beschlossene Sache und er wusste, dass er bald nicht mehr so weiterleben könne wie bislang. Er wusste auch, dass er vorher noch seine Geschäftsbücher öffnen und sie seinem Arbeitgeber überlassen muss. Und der würde abschließend darüber befinden, ob der Verwalter ihm noch den entstandenen Schaden ersetzen müsse. Der Verwalter weiß, dass er am Ende seines Arbeitsvertrages zur Rechenschaft verpflichtet ist und will für die Zeit danach vorsorgen. Und das ist seine Klugheit. Das ist das, worauf Jesus hinweist. Wir stehen am Ende des Kirchenjahres. Der Predigttext ist auch in diesem Zusammenhang ja zu sehen. Und durch die geschilderte Geschichte mit ihrer Rahmenhandlung werden wir daran erinnert, dass irgendwann auch unsere Entlassung aus dieser Welt ansteht. Keiner weiß Tag und Stunde seines Sterbens, dennoch unser Tod ist eine unabwendbare Tatsache. Und dann werden wir nach unserem christlichen Verständnis jedenfalls vor unserem Herrn stehen und für unser Leben gerade stehen müssen. So wie der Verwalter werden auch wir dann auf irgendeine Weise Rechenschaft über unser Leben abgeben müssen. Das war ja auch der Wochenspruch. Wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. In der Lesung des Evangeliums hatten wir auch davon gehört, wie diese Bilanzprüfung aussehen könnte. Dort war es in den Worten zusammengefasst, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Was ihr nicht getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir auch nicht getan. Interessant ist für mich an diesem Text immer wieder, das steht ja im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, dass Jesus nicht danach fragt, was geglaubt wurde, sondern was getan wurde. Denn unser Tun wird deutlich, oder in unserem Tun wird deutlich, was wir glauben. Unser Glaube prägt unser Tun. Und insoweit ist das auch sichtbar. Das sind Früchte, die wir bringen, Früchte des Glaubens, wie wir handeln. Aber selbst mit den Menschen, die das so aus diesem Verständnis nicht glauben, also die nicht an so ein Gericht denken, das gibt's ja auch, ich sagte ja, das ist unser christliches Verständnis und unser christlicher Glaube, und es gibt aber Menschen, die sagen, ach, das geht mich nichts an, das glaube ich nicht. Aber in einem sind wir uns alle einig, auch mit denen, unsere Zeit in dieser Welt ist begrenzt, bleibt begrenzt. Wir haben nur eine endliche Zeit. Wir sind nur Vorübergehende. Wir bleiben nicht hier. Unser Leben geht vorüber. Es ist begrenzt. Es ist geliehen. Wir sind nur unterwegs. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Unser Leben, unsere Tage, unsere Zeit, unsere Begabung, unsere Erfolge, die ganze Schöpfung, in der wir leben, alles ist geliehen. Und in dieser geliehenen Zeit und Welt sind wir von Gott zu Verwaltern seiner Schöpfung beauftragt. Dazu sind wir von ihm geschaffen. Wir sind geschaffen zum Lobe seiner Herrlichkeit, so heißt es im Epheserbrief. Und das alles ist unsere Würde. Unsere Würde, die wir von Gott bekommen haben. Und dieser Würde entspricht es auch, dass wir für unser Tun und Lassen in dieser Welt und in dieser Zeit danach einmal Rechenschaft abzugeben haben. Wäre das nicht der Fall, dass wir uns nicht rechtfertigen müssten vor Gott, dann wäre es Gott ja egal, was wir tun und was wir lassen. Es wäre ihm dann auch egal, ob wir da sind oder nicht. Gott würde uns dann gar nicht ernst nehmen, wenn er uns nicht danach fragen würde, was hast du aus deinem Leben gemacht? Und das wäre in der Tat würdelos. Und dieser Gedanke ist selbst in unserer Strafgesetzgebung drin. Denn auch die Strafe, so bedrückend sie dann für den, der bestraft wird, ist, ist immer auch ein Zeichen, dass wir den Straftäter ernst nehmen, dass er seine Würde hat. Er hat gegen die Rechte unseres Landes verstoßen und wird bestraft. Und das hat mit der Würde zu tun, mit der Würde des Einzelnen. In meiner hospizlichen Arbeit bin ich hin und wieder mit dem Phänomen der Nahtoderfahrung konfrontiert. Das hat auch etwas zu tun, so an der Schwelle von Leben und Tod. Dazu kann es eben kommen, wenn man nach einem schweren Unfall gewissermaßen zwischen Leben und Tod schwebt. Außerkörperliche Wahrnehmung und Erfahrungen prägen dieses Phänomen. An der Schwelle von Leben und Tod erkennen viele Menschen, wie wichtig es ist, die Zeit unseres Lebens sinnvoll zu gestalten. Und Nahtoderfahrene leben ihr wiedergewonnenes Leben, wenn sie dann zurückgeholt wurden durch Reanimation. Und auch ihre Beziehungen leben sie bewusster und dankbarer. Sie sind nicht mehr so sehr auf materielle Dinge, auf Geld, auf Reichtum aus. Sie werden spiritueller, suchen und leben Wege, um mit der, ich sag jetzt mal, anderen Welt, der Welt Gottes, wie viele dann auch das erleben, in Kontakt zu bleiben. Obwohl es diese Nahtoderlebnisse in allen Kulturen gibt, ähneln sie einander. Es wird davon ausgegangen, dass in unserem Land etwa 4% der Bevölkerung solche transzendenten Erfahrungen gemacht haben. Das sind etwa 3 Millionen Menschen. Viele reden jedoch nicht darüber, da sie Angst haben, nicht verstanden zu werden oder sich damit lächerlich zu machen. Doch selbst in der beliebten Kriminalserie Tatort hat das Phänomen der Nahtoderfahrung inzwischen Einzug gehalten. Ich weiß nicht, wer hat Tatort gesehen letzten Sonntag? Ja, einige haben es gesehen. Ne? Ja. Da konnte man nämlich sehen, wie der Gerichtsmediziner Professor Dr. Dr. Karl Friedrich Böhme in Münster auf humorvolle Weise oder wir konnten ihn in seinem Nahtoderlebnis begleiten. Und kurz vor seiner Rückholung ins Diesseits ging er auf ein sehr helles Licht zu und nachdem er ins Leben zurückgekehrt war, äußerte er sich viel sozialer als üblich in den Filmen. Der Drehbuchautor hat sich da ganz gut über dieses besondere Phänomen informiert. Selbst der Dr. Dr. Böhme ist ein Ja? Börne heißt er. Guck das. Börne, entschuldige, jetzt habt ihr gar nicht den Dorne vor Augen gehabt. Ja, Börne. Selbst der Professor Börne, der hat das erlebt. Er wollte ja ein Buch über den Tod schreiben, nachher wollte er es nicht mehr. Da hat er ganz andere Einsichten gehabt. Aber wir sollten nicht unbedingt auf so etwas warten oder gar hoffen, dass wir durch solch ein Erlebnis innerlich geläutert werden. Ein solches Erlebnis steht nämlich immer im Zusammenhang mit einer sehr, sehr extremen Situation und die ist keinem zu wünschen. Wir haben vielmehr die Möglichkeit, im Licht der biblischen Botschaft zu erkennen, wer wir sind, wo wir stehen und was auf uns zukommt. Diesem Blick sollten wir auch unsere Zukunft gestalten. So hat es ja auch der Verwalter der Geschichte getan. Er hat Bilanz gezogen und reagiert. Seine wichtigste Frage war, was aus ihm nach seiner Entlassung werden wird, wer ihm dann weiterhelfen könne und wo er notfalls unterkommen kann. Für uns als Christen hat Jesus uns die Antwort darauf, wohin wir nach unserer Entlassung aus dieser Welt kommen werden, gegeben. Jesus weiß, dass uns dieser Gedanke an unser irdisches Ende durchaus erschrickt oder auch Angst macht. Aber er sagt zu uns, erschreckt nicht, habt keine Angst. Vertraut Gott und vertraut auch mir. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch zu bereiten. Das ist die frohe Botschaft. Leben in Ewigkeit an einem Ort, der für uns bereitet ist. Das ist die Perspektive, die Jesus Christus uns immer wieder eröffnet. Wer sich darauf einstellt und mit dieser Perspektive lebt, der nutzt die Klugheit, die Jesus bei dem Verwalter hervorhebt. Interessant ist bei dem Verwalter noch ein weiterer Aspekt. Er hätte ja so viel Geld, wie er nur zusammenraffen könnte, aus dem Besitz seines Herrn stehlen und sich damit ins Ausland absetzen können. So hat es ja vor einem halben Jahr einer der Geschäftsführer von Wirecard getan, als dieser große Betrugsskandal um diesen im DAX geführten Konzern ans Licht kam. Er ist mit viel Geld irgendwo im Ausland verschwunden. Wahrscheinlich hat er sich dort inzwischen auch schon eine neue Identität besorgt. Der ungerechte Verwalter macht es aber anders. Und das spricht auch für seine Klugheit. Er weiß, dass der Mensch nicht vom Geld, vom Besitz allein lebt. Er hat eine Ahnung davon, dass zu einem glücklichen Dasein auch gute Beziehungen gehören, gelebte Freundschaften, glückliche Partnerschaften, ein lebendiges, wertschätzendes Miteinander in der Familie oder auch im Kollegenkreis bei der Arbeit. Das ist wichtig. Am Ende ihres Lebens bedauern es nämlich viele Menschen, dass sie ihre Beziehungen im Laufe des Lebens vernachlässigt haben. Das kann dann auch nicht mehr nachgeholt werden. Wir aber können und sollten an dieser Stelle so klug werden wie der Verwalter. Und wir sollten bewusst die Beziehungen, in denen wir leben, auch wirklich leben und uns dafür Zeit nehmen. Wir sollten unser Leben bewusster und dankbarer gestalten. Das ist etwas, was wir auch von dem Verwalter lernen können. Und zu diesem Gedanken gehört die zusammenfassende Aussage Jesu aus dem Predigttext. Ich sage euch, nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch dafür eine Wohnung bei Gott verschaffen. Diese Aussage zielt noch einmal ganz tief hinein in das Evangelium, das wir heute in der Lesung gehört haben. Was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Was ihr nicht getan habt, oder diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir auch nicht getan. So können wir von den Kindern dieser Welt, wie Jesus sie nannte, durchaus lernen, um unser Leben sinnvoller, ja zielgerichteter auszurichten. Mit unserem Geld und Vermögen sollten wir uns Freunde machen. Es sollte nicht Selbstzweck und Ausdruck unserer Sparsamkeit oder unseres Geizes sein. Denn niemand kann zwei Herren dienen, sagt Jesus. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. So steht es in der Bergpredigt. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns das Leben geschenkt hast. Wir danken dir, dass du uns mit Würde ausgestattet hast, weil wir deine Kinder sein dürfen. Und Herr, auch wenn dieses Leben auf der Erde ein Ende haben wird, so glauben wir doch, dass wir dann erst an den richtigen Platz unseres Lebens kommen bei dir. Und so bitten wir dich, Herr, dass wir unser Leben auch klug ausrichten, dass wir nach dir fragen, solange wir unterwegs sind, dass wir mit den Menschen, die zu unserem Lebenskreis dazugehören, uns ein gutes Leben machen, dass wir dafür sorgen, soweit wir es vermögen, dass auch unser Umfeld in einem guten Zustand ist, dass die Menschen einander wohlgesonnen sind, und lass uns so Friedensstifter sein in dieser Zeit, in unserem Lebensumfeld, und lass uns deinen Segen in diese Welt tragen, weil du uns segnest. Und wir befehlen dir die Menschen an, die in unserer Gemeinde jetzt darauf gucken, dass der Seniorennachmittag nicht da ist, Herr, dass ihnen diese Begegnung fehlt. Herr, sei du ihnen nah. Sei du bei all denen, die einsam sind, die krank sind hier im Ort, die deiner Hilfe bedürfen. Wir bitten dich, dass die Lehrer, die in den Schulen jetzt mit Corona ihren Unterricht ganz anders gestalten müssen, dass sie Möglichkeiten und Wege finden, dass sie das gut bewältigen können. Insgesamt bitten wir dich für die Menschen in unserem Land, dass sie mit dieser Situation gut umgehen und dass es nicht ein Gegeneinander gibt, sondern ein Miteinander, um wirklich zu einem guten Ende zu kommen darin. Herr, für die Menschen, die krank sind, bitten wir um Heilung. Für die Menschen, die existenziell in Not sind, auch hier im Ort, bitten wir um Hilfe. Herr, erbarme dich über sie. Und alles, was wir auf dem Herzen haben, das wollen wir in dein Gebet legen, so wie du es uns weitergegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen wir mal Platz, bitte. Es kommt noch ein Lied vor dem Segen jetzt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Und so, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir seinen Frieden. Der Herr sei mit dir und um dich in dieser ganzen Woche. Geht im Frieden, im Segen des Herrn. Der ist mit euch. Amen.